Fangen wir eigentlich schon an? Geht es schon los hier?
Das ist auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir können uns ja nochmal begrüßen. Ja, hallo, lieber Boris. Schön, dich zu sehen.
Lieber Kai, herzlichen Glückwunsch erstmal. Als allererstes. Die meisten Menschen, die uns zuhören, von diesen Hunderttausenden, die es inzwischen sind, die meisten Menschen wissen gar nicht, was der Quotenmeter ist. Und ich denke, zum Anfang dieses wunderbaren Podcasts sollten wir kurz erklären, was der Quotenmeter ist. Der Quotenmeter ist so ähnlich wie DWDL oder auch Kress.de, ein online, hauptsächlich online stattfindendes Medium, das sich der Medienbranche widmet. Und in diesem Medium, im Quotenmeter, hast du, lieber Kai, ein Interview gegeben. Unter der Überschrift Kay Ray, Doppelpunkt. Was Kay Ray interessiert sich nicht für das. Wie war das nochmal? Kay Ray entschuldigt sich nicht oder so oder ändert nichts. Wie war die Überschrift?
Kay Ray sagt, ich nehme Kritik sehr ernst, Kay Ray hingegen nicht.
Genau, das war die Überschrift. Brillante Überschrift, aber das Wichtigste ist das Interview an sich. Und ganz ernsthaft, ich glaube, das ist, also ich weiß gar nicht, wie man es noch verbreiten kann, aber das ist so ein zeitgemäßes und wichtiges, wirklich wichtiges Interview mit den richtigen Fragen und vor allen Dingen den richtigen Antworten zu dem, in was für einer eigentlich dramatischen Zeit wir leben. Und das habe ich wirklich allergrößten Respekt. Das hat mir erstmal viel Freude gemacht, das zu lesen. Zweitens mal auch, dass man auch so manche Sachen mal auf den Tisch bringt, wie zum Beispiel, wie Künstler behandelt werden. Und was so selbstverständlich geworden ist, ne? Nach dem Motto, ist ja alles nichts wert, kann man ja mal kleines Geld für nur bezahlen und so. Aber vor allen Dingen mit der künstlerischen Beeinflussung der Richtung. Und das ist das, was überhaupt nicht geht. Ich habe in den ganzen Zeiten, wo ich zur Schule gegangen bin und gelernt habe, warum die 30er Jahre in Deutschland furchtbar waren und im Krieg endeten und so weiter, wie das entstanden ist, habe ich immer gelernt, dass wenn man anfängt, die Kunst zu beeinflussen, Bücher zu verbrennen, Sachen zu verbieten, dass das das erste Zeichen für den Anfang vom Ende ist. Und das ist in diesem Interview, auch wenn es vielleicht gar nicht so ernst und dramatisch gemeint war, aber das kommt großartig rüber und es ist sehr wohlfeil formuliert. Insofern herzlichen Glückwunsch dazu, das hat mir viel Freude gemacht und wir sollten unbedingt dieses Interview auch hier unten verlinken.
Es handelt sich bei Kay Ray ja eben auch um eine Kunstfigur. Wird ja immer gesagt, darf Satire alles? Und dann sage ich ja immer, Satire muss alles. Und zwar noch wesentlich mehr muss Satire tun, als auszuhalten ist, als man aushalten kann. Man kann dann immer gehen. Und wenn man dann geht, dann denkt man vielleicht darüber nach, warum man gegangen ist. Und schon hat Satire etwas bewirkt. Man darf nur etwa eine Sache nicht, nämlich das, was verboten ist. Das darf man eben nicht. Aber da um uns herum alle verrückt spielen, muss man sich ja auch noch darum kümmern.
Ich kann dir sagen, ich habe ein wirkliches, wirkliches Highlight von einem Freund, einem bekannten, sehr bekannten Mann, dessen Name ich niemals öffentlich irgendwo verraten würde. Der hat mir ein Video geschickt. Ich schicke es dir nachher rüber. Kann man auch direkt verlinken. Und zwar im Wesentlichen ist es eine Aufzeichnung von vor 5 Tagen von einem Parteitag der Linken. Ich glaube in Hamburg.
Und auch mein ehemaliger Gegner beim Kampf um Platz 1 in der Europaliste, Martin Schirdewan, ist nun ein Verbündeter. Er versicherte mir vor kurzem in Brüssel, dass ich eine wunderschöne, starke Frau bin. Hallo? Es ist schon 2022. Als Landessprecherin werde ich dafür kämpfen, endlich alle vernachlässigten Themen in den Vordergrund zu stellen.
Die Rede, also dieser Typ, der da spricht, redet stellvertretend für Bijan, der angeblich eingereicht hat, dass er jetzt eine Frau ist ohne Gebärmutter. Das ist aber nicht angekommen über die Landesverbände. Und er beginnt seine spektakuläre Rede mit dem Satz, ich kann leider nicht persönlich erscheinen, weil ich habe Affenpocken und Corona. Dagegen ist, ich sage jetzt mal, alles, was wir früher an Comedy mit viel Mühe geschrieben haben, ist da nicht zu toppen. Es ist wirklich großartig. Wirklich ein großartiger Vortrag und das hat mir heute ganz früh schon den Tag versüßt.
Da fällt mir ein, ich muss jetzt mal eben hier in mein Twitter-Profil gucken, weil ich da vorhin nämlich auch so was Schönes gelesen habe. Das passt da jetzt genau hin. Moment, eine Rätselfrage. Was grenzt an Wahnsinn? Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und Niederlande.
Ich wurde von einem Freund neulich erinnert an einen wunderbaren Abend in der Leishalle in Hamburg, wo John Cleese war. Ja. Und da waren wir beide zufällig. Und John Cleese hat ja ganz wunderbare Sachen gemacht da. Er hat zum Beispiel zum Entsetzen des Hamburger Publikums sagte er erst ja, und über andere Länder, über Menschen anderer Länder, da darf man lachen, da darf man Witze machen, über die darf man sich lustig machen, man darf sie verspotten, alles das ist möglich. Und dann hat er angefangen, hat so Witze über Franzosen erzählt, über Spanier, dann hat er Witze erzählt über die Engländer und Witze über die Amerikaner und hat sich über die Kanadier lustig gemacht, über die Indianer hat er gelacht und über die Cowboys und über alles, was man lachen kann. Und dann sagt er tatsächlich, und jetzt kommen wir zur Abteilung jüdische Witze. Das ist kein Witz. Und daraufhin fror die gesamte Leichshalle zusammen zu einem Klumpen. Und alle haben völlig entsetzt nach vorne geguckt, was der Engländer jetzt treibt. Und da hat er losgeledert. Und das war richtig gut. Und das hat richtig gut getan. Und dann darüber zu lachen, hat richtig gut getan. Und es hat sich damals auch keiner beschwert. Heute hätte man ihn wahrscheinlich vor der Bügel geprügelt. Man weiß es nicht.
Ja, mein bösester und berühmtester Judenwitz, ich habe ja da zwei, aber mein bösester ist das jüdische Fußballspiel Baracke 1 gegen Baracke 2 auf Asche von Baracke 3.
Darf man nicht.
Nein, darf man nicht.
Das Tolle ist eben das, dass gerade übrigens diesen Witz in einer etwas anderen Form hat ein guter, ganz toller Kollege von Disney aus Amerika mir genauso erzählt. Und hat sich scheckig darüber gelacht und hat aber dann auch gleichzeitig die Geschichte erzählt, dass es ihm immer so viel Freude macht, mit Deutschen zu verhandeln, weil er sagt immer seinen Namen und dann schrumpfen die schon auf Erbsengröße zusammen. Tatsächlich war das so. Also er hat immer gesagt, ich sage als erstes, wie mein Nachname ist. Also Weinstein war das. Und dann sagte er, ich sage als erstes Weinstein, und dann siehst du schon den Deutschen, wie er langsam zur Größe einer Erbse schrumpft.
Das sind dann auch tatsächlich die dann eben nicht differenzieren können.
Ja, und wenn ich zu Markus Krebs gehe, sage ich jetzt mal als Beispiel, also ich gucke mir Markus Krebs deswegen gerne an, weil die Anzahl der Lacher wirklich hoch ist. Aber auch da sind Witze dabei, die ich nicht lustig finde. Und deswegen gehe ich ja nicht raus, weil ich weiß, es kommt gleich noch was ich dann doch wieder gut finde. Und ich glaube, Menschen, die, es war auch schon im Theater so übrigens, Menschen, die frühzeitig den Saal verlassen, sind Menschen, die sich selber inszenieren, nach dem Motto, sie wüssten besser, was da auf der Bühne passiert und können das besser beurteilen als diejenigen, die sich damit monatelang beschäftigt haben. Und das ist meistens nicht so. Was ich total verstehe ist, wenn ich ein Programm eine halbe Stunde folge, also auch im Kino zum Beispiel, wenn ich einen Film angucke, der nach einer halben Stunde nicht an Fahrt gewinnt und mich irgendwie interessiert, dann gehe ich. Das finde ich auch total okay. Also das muss auch jeder für sich selber dann wissen. Aber ich finde es so schlimm, dass man sich dann an einer Sache hochgeilt und ernsthafte Kritik übt an einer Sache. Das ist Blödsinn.
Seit Anbeginn meiner Karriere ist das immer mein Problem gewesen, dass wenn ich irgendwo sitze und mir gefällt was nicht, zweifle ich erst an mir. Also ich habe immer so viel Respekt vor jedem auf der Bühne, und zwar vor jedem und allem, dass ich dann immer denke, ich verstehe irgendwas nicht. Entweder ich verstehe sein Ansinnen nicht oder ich verstehe den Witz nicht. Also wenn mir etwas nicht gefällt, dann denke ich immer erst, ja, das ist jetzt mein Problem.
Eine respektvolle Haltung, leider auch das ganz schmal gesät. Und es ist tatsächlich, glaube ich, ein digitales Problem. Also ich glaube, die größte Seuche, also auch intellektuell die größte Seuche, ist dieses Multifunktionshandy. Solange man nur telefonieren konnte oder SMS schreiben, war das Ding in Ordnung. Als es dann anfing, zu einem Fernseher zu werden, hat ja jeder Vollspacken geglaubt, er ist jetzt im Fernsehen, wenn er sich selber filmt und irgendeinen Blödsinn erzählt. Und da, wo früher in einer Kneipe jemand rustikale Dinge zum Besten gegeben hat im Suff und alle gelacht haben, ihm auf die Schulter geschlagen haben oder auf die Nase, ist es heute so, dass natürlich dieser ganze Krempel alles irgendwo landet. Und das ist das, was mich so, also das ist das, was glaube ich, das ist so der Turbobeschleuniger des ganzen Irrsinns auf der Welt ist diese Tatsache, dass die Leute glauben, ich bin im Fernsehen, ich habe recht. So war das ja früher auch. Früher waren die im Fernsehen waren, haben sich sehr zusammengenommen, weil es ihnen nichts Peinliches gab, als wenn rauskommt im Fernsehen, dass sie peinliche Sachen gesagt haben, die falsch sind. Diese Hemmschwelle gibt es heute nicht mehr. Das ist den Menschen völlig egal.
Wenn Leute peinlich sind, gibt es auch immer irgendwelche Deppen, die dann schützend ihre Hände darüber halten. Ob sie aus der Politik sind oder nicht. Denn da gibt es einen schönen, für mich der schönste Fauxpas des gestrigen Tages war ja Annalena Baerbock wieder. Hast du gehört, was die gesagt hat?
Hat sie wieder was gesagt zum Thema Krieg? Oder?
Nein, sie hat sich wieder mal verhaspelt.
Millionen Menschen in der Ukraine brauchen 40 Millionen Polen und Molen.
Polinnen und Molen. Ich habe mich gefragt, wen meint sie jetzt? Wellenbrecher oder englische Maulwürfe?
Da hat doch aber sicher Minuten danach ein Spiegelredakteur erklärt, was sie damit meinte, erstens. Zweitens, dass das intellektuell ganz bewusst eingesetzt war, dass das Sozialkritik beinhaltet und jetzt kommt's, vorbildlich ist für den Respekt an den Polen und an der Welt. Mit Sicherheit. Ja, Molen, wenn du jetzt googelst, wirst du rausfinden, dass seit gestern 17 Uhr Molen praktisch etwas ganz Großartiges ist, womit man eigentlich Männer, also wo man, das ist vielleicht sowas wie, wo man sagt, ja, das ist ein polnischer Mann, der einen längeren Penis hat als ein Europäer.
Das sind Molen.
Da drin sein. Gott, das sind Molen.
Molen, ja. Wer hat denn jetzt das Loch gebohrt? Die Deutschen stehen ja völlig hilflos am Strand, gucken auf die Pipeline und denken, ein Loch ist im Eimer, im Eimer, im Eimer. Wer hat das denn jetzt gebohrt?
Also ich sag dir so, ich kenne ja aus der Unterhaltungsindustrie viele Leute in, wie sagt man so schön, in Übersee. Und ich kenne keinen von denen allen, ne? Keinen einzigen, keinen, der nicht voller Stolz sagt, das waren wir, Amerika. Nein. Und es macht auch anders keinen Sinn. Die Alternative wäre noch tatsächlich, es gibt noch eine andere Variante, und die Variante ist, dass das eine Truppe ist, die aus, wie heißt das denn jetzt dann, Ukrainerinnen und Marinen oder so, keine Ahnung, also wir aus Molen und männlichen Ukrainern bestand, eine Einsatztruppe, die dadurch verhindern wollte, dass sie die sprengt, die dadurch verhindern wollte, dass ihre Leitungen, die durch ihre Länder gehen, sprengbar sind, weil dann ja gar keine Leitungen mehr da sind. Und das ist noch die zweite Theorie, die es noch gibt. Der Russe an sich, für den macht es jetzt keinen Sinn, das zu sprengen, außer wenn er Ärger machen will. Gut, bitteschön, die Möglichkeit gibt es sicher. Wir wissen alle nichts, ist wie mit Corona, wir wissen alle nichts. Aber Fakt ist, ich kenne von diesen Menschen, die ich kenne, und da sind ja viele auch im Nachrichtengeschäft tätig und so, keiner, wirklich, ich schwör's dir, keiner kommt auf die Idee, dass er nicht stolz sagt, das haben unsere Jungs gemacht. Abgesehen davon, dass das Wichtigste ist ja eins, ne, muss man rechtzeitig zur Niedersachsenwahl nochmal sagen, Niedersachsen ist ja das, der mehr oder minder ein Geburtsort der Grünen auch in Deutschland, und das Kampf gegen Brockdorf und so weiter ist ja ein ganz großes Thema in Niedersachsen. Jetzt zur Wahl am Sonntag, und ich hoffe, es kriegen alle eine furchtbare Klatsche. Ich befürchte, das wird nicht so sein. Aber Fakt ist, in Niedersachsen, unter Niedersachsen liegt so viel Gas, dass wir 50 Jahre lang ohne Schwierigkeiten alle und auch neue Kraftwerke betreiben können. Nur, das muss man halt mit Fracking rausholen. Dieses Fracking ist ja das schlimmste Umweltverbrechen, was es überhaupt gibt. Deswegen kaufen wir jetzt Fracking-Gas aus Amerika und Kanada. Und da ist das nämlich, das mit dem Fracking nicht so schlimm, wenn wir Amerika ruinieren oder Kanada. Deswegen, wir wollen nicht Niedersachsen ruinieren, das wollen wir nicht. Abgesehen davon, dass alle Menschen, die das behaupten, leider auch wissenschaftlich wieder keine Ahnung haben von dem, was sie da sagen. Und das werde ich nachher in meinem Buchtipp nochmal untermauern, sozusagen. wirklich keine Ahnung haben, weil Fracking heute natürlich was ganz anderes ist, als es in den Anfängen der Fracking-Geschichte mal war. Wie Atomkraft übrigens auch.
Kennst du Uwe Steinle?
Nee.
Das ist ein ostdeutscher Kabarettist, der beim MDR gecancelt wurde. Der hat neulich auf der Bühne eine Kastanie hochgehalten.
Ja.
Und hat gesagt, sehen Sie, meine Damen und Herren, die Natur macht es vor. Außen grün, und dann bricht er sich auseinander und sagt, innen braun.
Und außen grün, ein bisschen stachelig, aber weich, und innen hart und braun.
Ja,
und Und wenn man es frisst, ganz bitter und giftig noch dazu.
Eben. Mann, 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 Mann.
Ja.
So ein pinkfarbenes T-Shirt an, das ist kulturelle Aneignung.
Das stimmt. Aber pass auf, es geht noch weiter. Und damit hebe ich das alles wieder auf.
Ah. Warst du bei Billy Idol auf dem Konzert?
Heute Abend.
Ah. Heute Abend spielt er in Hamburg.
Heute Abend spielt er in Hamburg. Und da freue ich mich sehr drauf. Deswegen ziehe ich jetzt schon mal mein Bekenner-Shirt an, was ich immer nur zu diesem Konzert, das hat eine Firma für teuer Geld produziert. Und ich kann es immer nur richtig, am liebsten trage ich es immer zu den Billy Idol-Konzerten. Und die gibt's ja nicht so häufig und wahrscheinlich werde ich es nie wieder anziehen. Aber jetzt heute Abend ziehe ich diesen pink-schwarzen Pulli an.
Und der spielt wo?
Im Stadtpark? In der Barclaycard, leider, ja.
An der Barclaycard?
Ja.
Das ist aber groß.
Ja, und ausverkauft. Klar, die alten Helden, ich meine, da kannst du dir vorstellen, diese ganzen Menschen in unserem Alter erinnern sich alle dran und sagen halt, ach, das war schön, da will ich jetzt nochmal hin.
Ja, sehr schön. Das gönne ich dem. Ja, ich weiß, dass der vor ein paar Jahren im Stadtpark gespielt hat.
Ja.
Auch eine schöne Location. Aber Buckligard ist natürlich längst nicht so schön, aber für ihn, der nimmt natürlich ein bisschen Geld mit nach. Ja.
Das gönne ich ihm. So soll er das mal machen. Hat ja auch Steve Stevens wieder dabei, seinen alten Gitarristen und so. Insofern von Herzen gegönnt. Und ich freue mich, dass es hoffentlich ein anständiges Konzert gibt.
Da wünsche ich dir viel Spaß.
Dankeschön. Oh, also Kultur dranbleiben, wobei ich muss sagen, viele Bands und Künstler gehen ja wieder auf Tournee und verkaufen jetzt inzwischen ganz selbstverständlich ihre Karten ein Jahr im Voraus, was wirklich auch irrsinnig ist, was das Geld betrifft, weil das ja auch Zinsen sind und so. Aber diese Konzertpreise, also wenn du zum Beispiel zu Robbie Williams im Februar in die Barclaycard auch gehen möchtest, ne, dann kannst du für 180 Euro einen Stehplatz haben. Ich glaube, es gibt auch welche für 110 Euro. Ansonsten geht das hoch bis 650 Euro. Ich meine, ganz ehrlich, mir ist es völlig schleierhaft, wer das bezahlen soll. Ich gönne jedem Künstler jeden Cent, aber ich finde es wirklich, also es ist, die Preise sind so durchgescheppert und natürlich hat das alles auch mit Corona und so zu tun, aber ich meine, solange die Leute bezahlen, kannst du dazu nichts sagen, aber ich glaube, der normale Mensch kann, also ein ganz normaler, sag mal, ehrlicher deutscher Durchschnittsarbeiter, der kann ja nicht für 650 Euro Robbie Williams gucken, eigentlich.
Nein. Naja, und ich meine, die Frage ist auch, hat man da dann überhaupt noch Freude dran, wenn man so viel Geld ausgibt? Also das teuerste Ticket, was ich je gehabt habe, war für Kate Bush. Das war ein Fan-Ticket und ich habe bewusst das teuerste genommen. So haben wir da, ich weiß nicht, so irgendwie bei 2000 Euro dafür, ich glaube sogar ein bisschen mehr für zwei Tickets. Aber mit Fan, mit einem Essen dazu in so einer Kirche gleich neben dem Apollon oder wie das heißt in England, in London. Das war es mir auch wert, weil ich 36 Jahre auf dieses Konzert gewartet habe. Aber ansonsten würde ich für so viel Geld tatsächlich auch, selbst wenn ich das hätte, würde ich da, glaube ich, nicht hingehen.
Also wir gehen ja immer in Hyde Park. Da ist es eigentlich, das ist sehr fair, das kostet 250 Pfund oder so. Dafür bist du aber ganz vorne vor der Bühne, hast noch so einen großen Garten mit viel Lounges und Essen und so. Es gibt ein Hauptact und vier, fünf Nebenacts. Das heißt, du siehst eigentlich sechs Konzerte für 250 Pfund und hast einen wunderbaren Tag im Hyde Park. Das ist, finde ich, sehr fair, sehr anständig. Und auch wenn es dann mal jetzt, auch das ist 50 Pfund teurer geworden, aber das ist trotzdem okay. Was jetzt so in den Hallen hier in Deutschland passiert, finde ich schon, also es ist schon schräg. Und da muss man auch sagen, dann willst du ja auch das, was richtig geboten wird. Also bei Take That zum Beispiel, ne, da habe ich schon auch richtig Geld gelassen, weil ich weiß, dass die Shows ganz toll sind. Da bin ich auch eingeladen worden, aber ich habe auch viel Geld da gelassen, weil ich mir mal, ich schäme mich immer zu betteln. Deswegen kaufe ich lieber erstmal ein Ticket und frage dann, ob ich nochmal kommen darf oder so. Und da haben wir auch schon mal mit Essen und Schnickschnack 500 Pfund ausgegeben. Aber das war toll. Also das, solche Veranstaltungen, da geht man dann gerne mal hin. Aber ansonsten mit den, also ich habe mich wirklich gewundert. Ich habe auch die anderen Preise, die Depeche Mode zum Beispiel, gehen ja auch wieder auf Tournee, was ist ja eine von den Bands, die ich seit, ich bin ja praktisch Gründungsmitglied und habe mit denen schon im Weihnachtsmannkostüm in Hamburg in einem vorweihnachtlichen Konzert auf der Bühne getanzt und war früher mit denen auf Tournee und so. Und die gehen jetzt auch, gibt so drei, vier Konzerte in Deutschland, aber auch da die Preise, du fasst es nicht.
Ich weiß nicht, ob man sich in Deutschland in einem Jahr so etwas überhaupt noch leisten kann. Oder meinst du, dass das geht?
Also ich glaube tatsächlich, und ich bin ja überhaupt kein Schwarzmaler, im Gegenteil. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt. Ich glaube, man muss sich schon Gedanken machen, wo man alternativ noch hingehen kann und was man alternativ noch machen kann. Also ich glaube, dass, also ich habe jetzt, meine Informationen kommen jetzt aus ganz anderen Kreisen, mit denen ich so zu tun habe. Ich sage mal so ein Beispiel. Der Zusammenbruch der Eurozone ist nicht so unwahrscheinlich. Und das hat mit Italiens Schulden zu tun, das hat aber auch mit der deutschen Entwicklung zu tun, das hat mit dem Backbone zu tun, den Europa hat, mit der Menge des Geldes, die gedruckt worden sind, ohne da einen Gegenwert für zu haben, Corona auffangen, jetzt die Ölkrise auffangen und so. Das ist ja alles ohne Substanz, das ist ohne jeden Grund, ohne Rechtfertigung. Und solches Verhalten, sieht man ja an der Lehman-Pleite und so, solches Verhalten führt tatsächlich auch mal schnell zu überraschenden Zusammenbrüchen. Und es gibt ja Methoden, auch von Zusammenbrüchen zu profitieren. Und es geht vielen, vielen, vielen Menschen in einigen Branchen, gerade wenn es um Investment und sowas alles geht, denen geht es nur darum, Geld mehr zu verdienen und nicht Sachen am Leben zu erhalten, die sinnlos sind oder die tot sind. Und ich glaube, dass Deutschland im Moment gerade die Zeit, die ich beurteilen kann, also das, was ich in Geschichte, Gemeinschaftskunde gelernt habe, plus dem, was ich selber erlebt habe, stand Deutschland noch nie so schlecht da. Noch nie. Also so hilflos, so ahnungslos, so perspektivlos und auch so hohl, also diese Ideologiebesessenheit, Situation, wo der Spaß wirklich vorbei ist. Die Tatsache, dass man dem Wähler A verspricht, aber B macht, mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit. Die Tatsache, dass man, ich bewundere Julian Reichelt ja für seinen Podcast, den er macht, auch wenn er sehr radikal ist manchmal, aber wenn man das mal, der fasst das sehr gut zusammen. Ne? Also man kann, es hat es auch noch nie gegeben, dass man eine Regierung hat, der man gar nicht vertrauen kann. Und die Menschen, dieses eine Drittel, was es immer noch gibt, die klemmen sich so, die kleben sich so fest, die kleben sich mit Patex an die Unterschenkel von, wie heißt sie hier, der Lang? Wie heißt sie? Cornelia?
Ricarda.
Ja. Die kleben sich an ihren dicken Unterschenkeln fest und wollen in Gottes Namen, dass diese Frau Recht hat und dass das alles nach vorne geht. Aber das alles wird nach hinten losgehen. Punkt.
Also aus meiner Branche kann ich sagen, fallen jetzt viele um. Es zahlt sich gerade richtig auf. Die Comedians, die eben bislang noch alle in dieses Horn geblasen haben, ja, dass wir also das Klima retten müssen und dass wir auch die Gesellschaft retten müssen, dass wir alle voller Rassisten und Verbrecher und Flüchtlingsfeinde und Homophob und Transfeind und was wir alles sind, das kippt jetzt langsam um. Also die fallen so runter. Ich sehe so einen Turm, weißt du, so als wenn die gerade so einen Turm nach Babylon, in Babylon, so einen Turm bauen wollten in den Himmel. Und jetzt fallen die aber oben, die da oben ankommen, die denken, ach, hier ist das gar nicht so schön. Die fallen jetzt unten runter alle. Die sind auch entsetzt. Mir ist zugetragen worden, dass bei Nightwatch keine alten Künstler mehr erwünscht sind jetzt, was immer alt ist. Ich glaube, dass das mit mir zu tun hat, weil ich da ja von Zigeunersoßen und von diesem ganzen Gedöns gesprochen habe. Und ich glaube, weil ich mich dagegen gewehrt habe, wie die mit mir umgehen, das hat, glaube ich, ausgelöst, dass die gesagt haben, so, wir gehen diesem Problem jetzt einfach aus dem Weg, wir nehmen diese Generation gar nicht mehr. Außerdem haben sie ja auch genug diese jungen Leute, die immer noch an die Standfestigkeit dieses ideologischen Turms in den Himmel glauben.
Und aber glaubst du das wirklich?
Was?
Siehst du, was ich glaube? Ich glaube, und das, also in meinem Bekanntenkreis, hier dieses ganze Medienvolk, die sind ja alle eher deutlich links, die sind alle eher deutlich bunt und alles das, was dazugehört. Der eine etwas radikaler und der andere etwas weniger radikal, aber grundsätzlich sind sie das. Aber wenn du da jetzt guckst, was sie denken nach dem zweiten Bier beim Oktoberfest, was sie dann noch denken und sagen, ne, dann ist so ruckzuck von dieser ganzen Ideologie nichts mehr über. Und deswegen glaube ich das alles nicht. Ich glaube, sie geben das nach außen, sie spielen diese Rolle, weil sie so noch Kohle verdienen können, weil sie so noch dazugehören, weil sie zu einer Herde gehören, weil sie unbedingt irgendwo zu einer Gruppe dazugehören wollen, die besser ist, die weltrettend ist, die klimarettend ist, die auf der richtigen Seite steht und so weiter. Die wollen gerne dazugehören, aber sie wollen vor allem eins. Sie wollen dazugehören, damit sie Kohle verdienen.
Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das würde mich dann entsetzen, weil die einzige Hoffnung, die ich ja habe, wenn die mit so einem Elan sich an so eine schwachsinnige Ideologie hängen, dann war meine Hoffnung dabei immer, dass sie wenigstens davon überzeugt sind. Wenn sie das aus purer Geldgier machen, dann muss ich dir sagen, das würde mich das entsetzen. Also ich habe die Hoffnung, dass die wenigstens davon überzeugt sind, was sie tun.
Pass auf, ich glaube, also ich sage dir mal ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht genau, welche Partei das war. Ich glaube, es war bei der FDP, habe ich neulich ein Video gesehen und da hieß es folgendes, ja, und hier wollen wir noch mal sagen, dass wir bitte nicht mehr sagen, das schwarze Schaf. Die Formulierung, das schwarze Schaf, sagen wir nicht mehr. Weil das
Die Grünen in Bremen waren das.
Ah, okay, alles klar. Immer nur die. auf jeden Fall, also sie wollen diese, ne, so, jetzt überleg mal bitte, jemand, der ernsthaft sagt, dass man nicht mehr das Sprichwort, das schwarze Schaf der Familie zum Beispiel oder so, dass man das nicht mehr sagt, der kann das nicht ernst meinen. Weil, wenn du aus dem Fenster guckst auf die Weide, dann sind da, es tut mir total leid, aber es sind schwarze Schafe da. Und ich habe mal ganz schlechte Nachricht. Warum sind eigentlich alle Raben und Krähen schwarz?
Tja.
Und Darf man dann überhaupt noch schwarz sein? Muss man über das Schwarz so nachdenken? Und gibt es überhaupt einen Farbigen, der permanent drüber nachdenkt, also wenn er was zu tun hat und wenn er guter Dinge ist und so? Meinst du, der denkt ständig darüber nach, dass er schwarz ist? Wartet er sein Leben lang darauf, dass er diskriminiert wird? Das glaube ich alles nicht. Und ich glaube, ich nehme dieser Frau, ich glaube ihr eins, sie will unbedingt zu den Guten gehören und sie will unbedingt zeigen, das ist das Gleiche, wie wir vorhin hatten, die im Theater demonstrativ nach 3 Minuten rausgehen oder bei irgendeinem Witz bei dir den Raum verlassen oder zum Beispiel, wenn Frau Weidel anfängt zu sprechen, einfach gehen. Diese ganzen ungezogenen, undemokratischen, respektfreien Menschen, die wollen gerne zeigen, dass sie etwas Besseres sind, indem sie dann eben gehen. Und das ist das mit dem schwarzen Schaf genauso. Die will doch nur zeigen, dass sie was Besseres ist.
Zum Thema schwarzer Schaf hat jemand geschrieben, Blackouts sind dann auch keine Blackouts mehr. Das sind eben Stromausfälle. Und wenn man es noch mehr ideologieren will, dann sind wir stromfrei.
Ja, nein, das ist eine stromfreie Zeit.
Ja.
Ja, das ist ja Habeck. Du musst ja nur Habecken. Genau. Du kannst ja dir aussuchen, ob du Scholzt oder Habeckst oder ob du Baerbockst. Das hat es ja auch noch nie gegeben. Also es hat es noch nie gegeben, dass es so viele neue Vokabeln gibt oder Tätigkeitswörter, ja, die zu tun haben mit Namen von Politikern.
Habecken, Scholzen und Baerbock.
Habecken ist ja nicht, es regnet nicht, es kommt nur Wasser vom Himmel. Das ist Habecken, Scholz ist, ob es regnet oder nicht, habe ich vergessen. Und bei Baerbock ist es
Holen und Molen.
Ja, das ist Holy Moly.
Aber das, was mir gerade für Gedanke gekommen ist, so ein Schwarzer steht morgens auf, dann macht die Decke weg, steht auf, zieht seine, geht ins Badezimmer vor den Spiegel und dann guckt er sich an und sagt ja, scheiße, immer noch schwarz.
Verrückt.
Er steht jeden Morgen auf, schleppt sich zum Spiegel und denkt, Himmel, Herrgott, wann geht das endlich weg?
Und vor allem das Irre ist das, ich kenne wirklich unglaublich viele farbige Menschen, von hellfarbig bis dunkelfarbig bis auch leicht gelbfarbig. Ich kenne echt wirklich viele. Ich habe noch keinen von denen kennengelernt. Das sind alles Menschen, die tatsächlich in Lohn und Brot sind, die vernünftig arbeiten, die auch nette Menschen sind, weil für mich gibt's Arschlöcher in jeder Kategorie und mit Arschlöchern habe ich nichts zu tun, wenn es geht. Und die sind das, mit denen ich halt zu tun habe, die sind eben keine Arschlöcher. Deswegen sind sie einfach feine, nette Menschen und es gab keiner von denen. Und auch von den ganzen Homosexuellen und ich kenne nur einen Menschen, der tatsächlich ernsthaft trans ist, keiner von denen möchte gerne, dass man sich für ihn einsetzt. Und das, wir hatten ja schon mal hier beim letzten Mal diese wunderbare Umfrage, die dieser große Konzern da gemacht hat, wo rauskommt, das interessiert keinen. Das ist nichts weiter als eine Selbstinszenierung von Menschen, die sich wichtig machen wollen. Das ist die Schuld vom Handy. Das ist die Schuld von diesem Wahn. Ich will unbedingt mich selber präsentieren und das möglichst multilineal, als ein Weltretter, als ein besserer Mensch, als jemand, der gemerkt hat, wo der Fehler ist.
Ja.
Und das sind die, und das, aber von denen, für die sie kämpfen, will das gar keiner. Die stehen da und gucken immer, dass die an ihnen vorbeirennen und irgendwelche Plakate hochhalten oder kämpfen, sich festkleben, irgendwelche Sachen machen. Das will gar keiner.
Eine Kolumne kommt mir da in den Kopf, die ich neulich geschrieben habe. Ich muss ja mal so diese Kolumne schreiben für massengeschmack.tv. Und das ist das mit den Themen immer schwierig. Und neulich hatte ich ein lustiges Thema. Wenn wir gar nicht wissen, ob die Leute, die wir beschützen wollen, überhaupt beschützt werden wollen. Es ist ja immer wie Birgit Kelle immer sagt, man versucht einer Frau über die Straße zu helfen, die es gar nicht will.
Ja.
Das erinnert mich übrigens an meine Assistentin, die neulich am Hotel, ich habe gedacht, was macht die denn da? Die ist aus dem Auto gestiegen, wir haben vor einem Hotel gehalten, ich weiß nicht mehr, in Berlin. Ziemlich edles Hotel. Und da denke ich, warum streitet die sich denn da draußen mit diesem Typen? Die rissen immer die Handtasche hinterher. Das war der Concierge, der wollte ihr die Handtasche von der Schulter. Die hat gedacht, das ist ein Dieb. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Und die sagt, hallo, das ist eine Handtasche. Ja. Also man weiß aber auch ja nie, ja, darüber lachen wir schon seit Wochen, man weiß ja auch nie, mit wem man es zu tun hat. Und da
gehörte der Mann einer Minderheit an eigentlich? Oder, pass auf, oder nicht, dann ist es kulturelle Aneignung.
Ja, stimmt, genau. Ja, das könnte natürlich sein. Wenn der einer Minderheit angehört hätte, wäre es typisch. Und wenn das nicht ist, dann ist es kulturelle Aneignung. Ja. Vielleicht war es aber auch ein Aktivist und die Tasche war aus echtem Leder. Man weiß es nicht, Schlangenleder. Aber in dieser Kolumne, wir gehen ja davon aus, dass im Herbst wieder die Straßen voll sind, alle Leute wieder demonstrieren werden, also mehr denn je. Wollen wir mal gucken, was da passiert. Und damit man weiß, mit wem man demonstriert, kommt meine Erfindung jetzt ins Bild. Ich habe nämlich Nazi-Spürhühner gezüchtet. Die laufen einfach mit und die erkennen Nazis. Und das wollte man mir nicht glauben im Bundestag. Und aus diesem Grunde habe ich im Bundestag mein Projekt vorgestellt. Das Blöde war nur, dass die Hühner alle, die sind alle in Panik geraten, als sie da diese Meute gesehen haben. Und drei Hühner haben sich fett gefressen in Essensresten im Dekolleté von Ricarda Lang. Die hatte nämlich gerade ein Interview gegeben und das macht sie ja gerne mit fettverschmierter Bluse, wo noch bei McDonalds-Reste drin hingen. Also da haben sich drei Hühner festgefressen. Karl Lauterbach wollte die Hühner da losreißen, hat die dann aber angehaucht. Da sind die tot vom Busen gefallen, die lagen auf der Erde. Ein Huhn hat sich in der Frisur von Frau Lamprecht verheddert und ein Ei hineingelegt. Dieses Ei hat Frau Lamprecht dann genommen und mit einem Hubschrauber nach Sylt in die Vogelkoje fliegen lassen.
Das ist gut.
Und ein drittes Huhn, das ist in Panik bei dem ganzen Theater durch die Gegend gelaufen und hat genau vor der AfD ein braunes Ei gelegt. Und ich habe dann gesagt, sehen Sie, meine Hühner funktionieren.
Ja, ich habe ja eine revolutionäre richtungsweisende Erfindung gemacht, was die Demonstrationen angeht. Und zwar, es ist ja eine Tatsache, dass alle Menschen, die auf die Straße gehen, Angst haben vor der Zukunft. Und die sorgen sich alle um Deutschland. Und deswegen sage ich, der beste Zeitpunkt, also es gibt zwei Sachen. Erstens schlage ich vor, dass wir endlich gelbe Westen anlegen, wie die Franzosen, weil das ist nämlich ein schönes Signal. Das kannst du von Weitem erkennen und du kannst dich selber zu einer Bewegung dazugehörig zu erkennen, die vor allen Dingen erstmal eins ist, unzufrieden mit den Zuständen und das nicht mehr weiter bereit ist zu akzeptieren. Deswegen sind die Gelbwesten auch international, haben sie ein feines Image. Aber jetzt kommt's. Die Überschrift ist ganz eindeutig Friday for Future. Weil wir würden am Freitag kollektiv, Deutschland legt die Arbeit nieder, kollektiv am Freitag, wir gehen alle auf die Straße. Da, ich habe gehört, da sind vielleicht noch so ein paar junge Mädchen mit Starbucks-Bechern in der Hand. Das macht nichts. Die kämpfen ja auch für die Zukunft, die können gerne weiter mitmachen. Aber ich denke, die Gelbwesten müssen genau diese Veranstaltung entern. Aus zwei Gründen. Erstens, das kann keiner verbieten. Weil die ist ja schon genehmigt. Und alles andere probiert man ja zu verbieten mit Corona-Regeln, mit irgendwelchen Fantasien, mit irgendwie, dass es alles Nazi-Zeug wäre und so. Also, gelbe Weste an und zu Friday for Future gehen, weil es ist genau das Ding. Freitag für die Zukunft. Friday for Future. Wir haben Angst um die Zukunft. Wir wollen alles tun, damit es in der Zukunft besser wird. Jetzt, das Klima ist nicht so im Fokus, aber die können ja gerne mitgehen. Aber wie uns geht es erstmal um die deutsche Zukunft, um die Zukunft dieses Landes. Und ich glaube, das ist eine ganz schlaue Idee, dass ganz Deutschland die Arbeit niederlegt und am Freitag auf die Straße geht mit gelben Westen an. Ich halte das für eine richtig gute Idee.
Und das ist eine super Idee, war das deine? Du bist ein Werbemann.
Ja, das ist meine Idee. Ich komme ja aus dem Marketing, Werbung und aus der Kommunikation. Und damit ist das ganze Thema komplett, und es ist nicht mal was Böses. Kann keiner was sagen, es kann nicht verboten werden. Und ich sage, ganz Deutschland muss die Arbeit niederlegen und zwar für die Zukunft von Deutschland antreten, muss sagen, das, was wir hier in Berlin haben, daran glaubt kein Mensch mehr. Wir glauben nicht daran. Geht nach Hause, macht euer Ding, geht irgendwo in euer Traumland, macht, was ihr wollt, nehmt eure Tantiemen mit, aber setzt uns wenigstens irgendjemand dahin, der bei Verstand ist, der klare, gerade sprechen kann, keine Ahnung, schick uns einen Helmut Schmidt vom Himmel, der die Verantwortung übernimmt, der sagt, so machen wir es jetzt, das und das wird gemacht, die Pipeline wird aufgemacht, das Atomkraft wird angemacht, wir bauen 300 weitere Atomkraftwerke, wenn das mal einer sagen würde, ja, dass wir jetzt die kleinen neuen Atomkraftwerke von Bill Gates bauen, die er massiv unterstützt, die auch lange nicht so umweltschädlich, viel sicherer sind, bla bla bla, wenn wir davon jetzt mal sagen, wir bauen da jetzt mal 100, 300 irgendwas hin, dann sinkt der Strompreis innerhalb von 24 Stunden auf ein Hundertstel. Ja, weil es plötzlich alles gar kein Thema mehr ist. So, der muss diese Mischpoke muss man aus dem Amt schmeißen. Für die nächsten 100 Jahre sind die unwählbar. Das war's. Und jemand mit gesundem Menschenverstand muss ran. Und dafür müssen wir kämpfen. Und das macht man am besten mit einer gelben Weste am Freitag, wenn freitags für die Zukunft demonstriert wird. Friday for Future. There we go.
Weißt du was? Ich hole jetzt gleich meine Nähmaschine raus.
Ja.
Fang an, gelbe Westen zu nähen.
Brauchst du nicht. Die liegen doch bei dir im Auto.
Ach, stimmt. Die haben wir ja da hinten drin, ne?
Ja.
Da kann man richtig was von machen, ne?
Aber solltest du auch immer das darauf hinweisen, dass das zumindest eine gute Idee ist. Das kann man ja auch innerhalb der Show immer auch mal mit unterbringen.
Genau.
Weil es Bilder im Kopf. Diese Kombination von die Gelbweste ist Protest. Und zwar in erster Linie, hat nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern mit unhaltbarer Zustände oben im Staat. Fertig. Dafür ist die gelbe Weste. Und ist auch international, also wenn Gelbwesten in Deutschland demonstrieren, ist das überall im Fernsehen, was auch ein gutes Signal ist an den Rest der Welt sozusagen. Und das zweite ist, Friday for Future gibt es schon. Wir sind für die Zukunft. Wir haben Sorge um die Zukunft. Die dürfen gerne mitmarschieren. Da geben wir auch ein Stück Kuchen aus oder so, wenn wir freundlich sind. Aber grundsätzlich mal ändern wir diese Veranstaltung. Es kann ja jeder seine Plakate mitbringen. Meinetwegen können auch die Nazis Plakate hochhalten, wenn die auch sich sorgen um die Zukunft Deutschlands. Ich habe tatsächlich das Problem auch, das hat neulich jemand auf der Straße gesagt. Ja, hatte ich so eine ältere Dame hier in der U-Bahn. Ja, ich weiß auch nicht. Also die Nazis haben mich noch nie bedroht, aber hier am Jungfernstieg sind so viele komische Gestalten. Wenn jemand sowas sagt, es kommt so aus Volkes Stimme und so, und ich verstehe schon, dass das natürlich viel zu platt ist und so weiter, aber ich glaube, dass diese Variante von wir kämpfen für die Zukunft, wir machen es am Freitag, wir haben bereits die Veranstaltung und wir ziehen uns gelbe Westen an, ich finde das ein schönes Gesamtkonzept.
Und dann müssen wir noch Wendeplakate drücken für Deutschlands Comedians, das müssen wir auch noch, damit sie das Thema immer drehen können. Die machen einfach drei Themen drauf.
Ja.
Das, was gerade en vogue ist, das können sie nach vorne drehen.
Genau. Das ist für die Wendehälse auch gut. Und wenn es dann zu viele werden, dann kann man auch sagen, pass mal auf, für alle die bis jetzt nicht dabei waren, da gibt es leichte Einstieg. Der leichte Einstieg, also Plakate fertig, bereits gefertigt, für den Easy, den Quereinsteiger. Nicht den Querdenker, Moment, den Quereinsteiger, genau.
Ja, Mann, das war wieder ein schönes Gespräch. Ich habe keinen Buchtipp und keinen Essenstipp.
Doch, wir haben gemeinsam einen Buchtipp. Das neue Buch von Vince Ebert. Ich habe es gelesen. Es ist ein brillantes, unglaublich wichtiges Buch. Und zwar deswegen, weil es in einfach verständlicher Sprache aus Sicht eines Wissenschaftlers, der aber mit den Worten gut umgehen kann, mal erklärt, wie das mit dem Klimaschutz, wie das alles aussieht, woher das alles kommt, was da passiert. Es ist wirklich ein richtig tolles Buch und jeder sollte das gelesen haben, bevor er in Zukunft irgendwelchen Unfug verbreitet, der ihnen aus Berlin gesagt wird.
Gibt jetzt übrigens bei Spotify als Hörbuch, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich habe das versucht, und aber nächste Woche irgendwie bei Audible, weiß ich zu finden.
Von ihm selber eingesprochen.
Mhm. Sehr schön. Hast du auch einen Essenstipp?
Ja, aber uns gab es heute tatsächlich Blumen. Meine Frau hat Blumenkohl gerieben und den sozusagen in der Pfanne zubereitet, was dann so ähnlich wurde wie Reis.
Das hört sich aber auch interessant
an. Und dazu gab es dann schönes asiatisches Hühnchenfleisch mit so einer asiatischen Soße. Das war sehr lecker und das war auch sehr gesund.
Jetzt hast du dich in ein Problem geritten, weil jetzt muss deine Frau das Rezept aufschreiben, damit wir das Rezept unter diesen Podcast posten
können. Sie ist nicht hier im Moment, aber ich werde ihr das gleich sagen, dann werde ich das nachreichen, das Rezept.
Ich spiele heute Abend hier in Koblenz im Café Hahn und freue mich auf den Abend. Ja, und bin guter Dinge. Im Moment ist tatsächlich alles, die Stimmung ist überall gut. Zumindest bei den Leuten, die in meine Theater kommen und die Karten steigen und alles wird entspannt.
Weißt du was, darauf kommt es an. Heute Abend sind, wie viele Leute sind da?
Heute Abend sind auch 100.
So, 100 Menschen, die nach 2-3 Stunden nach Hause gehen und sagen, ach weißt du was, ich habe einen schönen Abend gehabt. Das ist das Beste und Tollste, was du machen kannst.
Schönes Schlusswort.
Ich wünsche dir einen frohen Abend. Ich drücke dir die Daumen.
Ja, danke schön.
Bis nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche. Ne?
Ja. Tschüss.
Tschüssi.